Ja, wenn man so ein bisschen aufgepasst hat, gerade bei dem Anspiel und hier auch mal einen Blick auf die Deko geworfen hat, dann wird man schnell feststellen können, worum es heute thematisch gehen soll. Wir wollen uns heute Vormittag Zeit nehmen, um mal in die Bibel zu gucken und zu schauen, was die Bibel zum Thema Bauen, zum Thema Hausbauen sagt. Es wird um ein ganz spezielles Haus gehen. Ich hatte mal die Möglichkeit, bei dem amerikanischen Pastor John MacArthur in einer Predigt dabei zu sein. Da ging es auch um das Thema Gemeindebau, war dort das Thema. Und während er so die Predigt hielt, hörte man im Hintergrund irgendwo Kinder schreien. Und dann ließ er so einen Satz fallen: Ja, das ist auch eine Möglichkeit, wie Jesus seine Gemeinde baut. Also das Thema Kindersegnung, das passt heute auch irgendwie schön in den Gesamtrahmen des Gottesdienstes mit rein. Ja, wir hörten vorhin, wir haben ganz viele Kalender mitgebracht. Ich hoffe, dass ihr auf der Gegenseite ein paar Minuten mehr heute mitgebracht habt, Zeit mitgebracht habt. Und zwar möchte ich uns, bevor wir mit dem Predigttext beginnen, es wird 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 1 bis 5 sein, da werden wir gleich gemeinsam hineinschauen. Bevor wir uns den Text zuwenden, möchte ich mich kurz erinnern an die Zeit, wo meine Eltern gebaut haben. Und zwar kann ich mich dort an einen Stein erinnern. Macht die Technik mit? Super, ja. An einen Stein erinnern, den sogenannten Ytongstein. Ich weiß nicht, wer von euch gebaut hat und ob ihr diesen Stein kennt. Die Steine, die wir da bekommen haben, die waren recht groß, aber die waren ziemlich leicht. Die hatten auch so Griffe, da konnte man reingreifen. Und die hatten auch von der Form, waren die so aufgebaut, dass man die gut ineinander stecken konnte. Und die waren super leicht zu verarbeiten, man konnte die sehr leicht sägen. Und da konnte ich schon als Teenie gut mithelfen und mir hat das einfach riesen Spaß gemacht, diese Steine dann immer wieder auf Länge zu schneiden und dann zu den jeweiligen Mauern zu bringen. Und die waren auch deswegen super einfach zu verarbeiten, weil man da nicht groß mit Speis hantieren musste und jeden Stein einzeln ausrichten musste, sondern man konnte einfach ziemlich dünnen Kleber einrühren. Da gab es einen speziellen Kleber, den hat man dann aufgetragen. Und so konnte man ganz schnell Stein für Stein verarbeiten, um dann die Mauer hochzuziehen. Ich habe jetzt die Tage nochmal gelesen, was in der Stein noch alles kann. Der soll auch noch super Dämmwerte haben. Also rundum ein ganz tolles Ding. Und ja, da haben wir einige Mauern mit hochgezogen. Jetzt möchte ich natürlich keine Werbung für diesen Stein an sich machen, sondern es soll heute Morgen um Hausbau gehen. Und zwar um ein Haus, das wir unter anderem in dem 1. Petrus finden. Ich lese uns dazu einmal zuerst den Text. 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 5. Dort heißt es: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Soweit der Text. Wir wollen uns dem Text heute Morgen mit drei Fragestellungen nähern. Und zwar erstens, was ist das Haus Gottes? Dann, darauf wollen wir den Schwerpunkt legen, wie wird es gebaut? Und dann wollen wir zum Schluss nochmal ganz kurz streifen, wozu es denn da ist. Wenn wir eben aufgepasst haben, dann war hier nicht die Rede von einem Haus Gottes, sondern von einem geistlichen Haus. An anderen Stellen in der Bibel, zum Beispiel im 1. Timotheusbrief, da ist dann tatsächlich die Rede von einem Haus Gottes. Und wir merken schnell bei diesem Begriff Haus Gottes, da geht es nicht um ein Haus, das wir sehen können. Haus Gottes, da würde uns vielleicht zuerst dieses Bild einfallen, der Tempel im Alten Testament, der in der Bibel viel beschrieben wird, eine große Tempelanlage mit einem großen Opferaltar, mit anderen rituellen Gegenständen. Aber geistliches Haus, das kann hier ja nicht gemeint sein. Worum geht es denn dann? Das Haus Gottes, so wie es hier beschrieben ist, beschreibt eine unsichtbare Tatsache oder ein unsichtbares Haus. Es gibt Tatsachen oder Dinge, die real sind, die sehen wir nicht. Liebe zum Beispiel. Wenn ich meinem Nächsten Liebe oder Liebe gegenüber empfinde, Da merkt man das oft an dem, wie ich mich ihm gegenüber verhalte oder was ich tue. Aber Liebe als solches kann man nicht sehen. Ein anderes Beispiel ist Energie. Es gibt Energie in sehr unterschiedlichen Formen, die ist da. Die potenzielle Energie zum Beispiel ist auch eine Energie, die es gibt, die wir aber nicht sehen. Das ist auch nichts Mystisches, ne? Irgendwie potenzielle Energie, das kann man ganz einfach erklären. Wenn ich einen Gegenstand nehme und den vom Boden anhebe und ich halte ihn über den Boden, dann hat er in dem Moment irgendwie potenzielle Energie. Und wenn ich den Gegenstand loslasse, dann rauscht er auf den Boden, dann macht es einmal plock und dann kriegt der Boden die Energie ab. Das kann man auch anschaulicher gestalten, wenn wir uns mal eine Bowlingkugel vorstellen und wir die anheben auf 1,50 Meter oder auf 1 Meter und wir lassen die auf unserem Fuß fallen, dann werden wir schnell merken, ja tatsächlich, da war ganz schön viel Energie in dieser Kugel drin. Was ich damit sagen möchte, es gibt Dinge, die sehen wir nicht, aber die sind da. Und genauso ist es auch mit dem Haus Gottes. Das Haus Gottes, die Gemeinde, das ist eine Sache, die können wir in der Gesamtheit so nicht sehen, aber sie ist trotzdem da. Und so ist das bei vielen geistlichen Dingen, dass wir sie nicht sehen können, aber dass sie trotzdem real sind. Und so sind wir erstens darauf angewiesen, dass uns jemand von diesen Dingen unterrichtet, dass es sie gibt. Und wir sind darauf angewiesen, dass man es auf eine Art und Weise tut, sodass wir es verstehen, dass wir es begreifen können. Und deswegen benutzt die Bibel halt an vielen Stellen dann Bilder, um Sachverhalte auszudrücken. Und so ist das auch hier halt der Fall. Hier ist es halt das Haus Gottes. Und das Haus Gottes ist der Ort, wo Gott wohnen möchte. Das ist der Ort, wo Gott zu Hause ist. Unser Haus, unser Zuhause, das ist ja so unsere intimste soziale Zelle, sage ich mal. Das ist so der Ort, wo wir jeden Tag hinkommen. Unser letzter Rückzugsort, der auch viel über uns selbst sagt, so wie wir unser Zuhause gestalten. Das verrät viel über uns selbst. Und das Haus Gottes ist halt eben der Ort, wo Gott zu Hause sein möchte, wo Gott sich zu Hause fühlt, wo er gerne ist. Und dieses Haus Gottes, das sind eben in Summe alle Christen, die es auf der Welt gibt, die alle zusammen dieses Haus Gottes bilden. Und wir merken schon, während ich das so beschreibe, das kann man irgendwie schlecht greifen, wie es ist. Es ist ein Haus, es besteht aus vielen Menschen, das ist verteilt über die ganze Erde und Gott will da drin sein. Irgendwie reicht unser Verstand nicht so richtig aus, um das zu fassen. Und deswegen benutzt die Bibel hier einfach einen ganz einfachen Begriff und sagt, Haus Gottes besteht aus vielen Steinen, da möchte Gott zu Hause sein. Jetzt ist es aber nicht so, dass es das einzige Haus wäre. Es gibt auch ganz viele andere Häuser. Im übertragenen Sinne. Viele Menschen, die haben sich ihren eigenen Weg zu Gott gesucht und sich damit im Prinzip so ein eigenes Haus gebaut. So nach ihren Vorstellungen, so wie sie denken, dass man sich Gott nahen könnte. Und sie geben sich alle Mühe, dieses Haus zu bauen und laden Gott im Prinzip damit ein, zieh doch bei mir ein. Hier, ich habe dir ein Haus gebaut, zieh du doch bei mir ein, sei du hier bei mir zu Hause. Und daraus sind ganze Weltreligionen entstanden, Religionen, von denen Menschen sich versprechen, dass sie dadurch zu Gott kommen können, dass Gott zu ihnen kommt. Und wenn wir uns die Religion anschauen, dann werden wir feststellen, dass Jesus dort außen vor gelassen wird. Und in dem Moment wird klar, dass es leere Häuser sind. Gott wohnt nur in diesem einen Haus, wo Jesus selbst der Eckstein ist. Das ist das Haus, welches grundlegend auf Jesus als Person baut. Das Haus Gottes, das baut nicht auf die Ideen von Jesus, auf das, was Jesus sich vorgestellt hat, wie er sich Gemeinde vorgestellt hat, sondern auf Jesus als Person. Und warum ist das so? Das ist deswegen so, weil Jesus das Einzige ist, was Gott wirklich will. Der Einzige, der wirklich so ist, wie jemand, mit dem Gott Gemeinschaft haben möchte. Und wenn wir zu Gott wollen, dann müssen wir einfach nur zu Jesus gehören. Wir müssen zu ihm gekommen sein. Ne? Das hieß ja in dem Text, wenn ihr zu ihm gekommen seid. Das ist das Einzige, was wir tun müssen. Dann sind wir Teil dieser Gemeinschaft und dann sind wir auch Teil des Hauses, Hauses Gottes, in welchem Gott wohnen will. Genau. Das Haus, in dem Gott wohnen will, das hat die Architektur Jesu. Das richtet sich nach Jesus aus. Es ist nicht irgendwie nach menschlichen Ermessen gebaut. Ja, und wir merken, es geht um ein Haus, das nicht aus toten Steinen besteht, so wie wir sie hier vorne in der Deko sehen. Ich bin ja unserem Deko-Team dankbar, dass es sich die Mühe gemacht hat, das hier so schön herzurichten. Aber es sind eben nicht Steine, so wie wir hier sie vorne lehnen. Die legt man da hin, dann liegen sie da und die bewegen sich da auch nicht weg, bis man sie wieder wegnimmt. Die sind eben tot, da ist kein Leben drin. Das Haus Gottes, es besteht aus lebendigen Steinen, weil ein lebendiger Gott nur in einem lebendigen Haus wohnt. Und in dem Moment, wo Gott uns das Leben schenkt, wo er uns die Sünden vergibt, dann macht er uns zu solchen lebendigen Steinen, die er nachher in seinem Hause einbauen möchte. Ein Haus, in dem er selbst wohnen möchte. Und wenn wir Gott ein anderes Haus anbieten, dann werden wir immer folgendes Schild davor hängen haben müssen. Das ist euch sicherlich schon mal aufgefallen, wenn ihr durch die Gegend fahrt. Manchmal sieht man das bei irgendwelchen Pensionen oder bei Hotels. Wir haben Zimmer frei. Ne? Also damit signalisiert man, wenn du hier nächtigen möchtest, komm vorbei, wir haben Zimmer frei, bei uns kannst du übernachten. Und genauso ist es mit den Häusern, die wir für Gott bauen, wenn wir anfangen, mit unseren Vorstellungen zu Gott zu kommen, auf der Basis unserer Werke irgendwie versuchen, mit Gott in Gemeinschaft zu kommen, dann fangen wir an, so Häuser zu bauen, wo wir zwar versuchen, Gott einzuladen, aber wir werden immer dieses Schild davor hängen haben, Zimmer frei. Weil Jesus nicht der Eckstein ist, weil es nicht auf das baut, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte uns ein Beispiel nennen. Ich war vor ein paar Jahren in Indien gewesen. Der Großteil der Inder sind hinduistischen Glaubens. Das ist eine sehr vielfältige Religion mit sehr unterschiedlichen, teilweise weltanschaulichen Positionen, mit sehr unterschiedlichen Strömungen. Aber die grundsätzliche Idee hinter dem Hinduismus ist die, dass ich mir mit guten Taten ein gutes Karma erarbeite. Karma, das ist nach hinduistischem Verständnis die Gesamtheit aller meiner Taten. Wenn ich lebe, ich tue Gutes, ich tue Schlechtes, das in Summe ergibt das Karma. Und mit guten Taten versuche ich, dieses Karma möglichst positiv zu gestalten, möglichst gut zu gestalten. Warum? Ich möchte gerne, wenn ich sterbe, mit einem möglichst guten Karma sterben, um so ihre Vorstellung im nächsten Leben als ein Wesen wiedergeboren zu werden, das ein höheres Level hat. Ziel ist dabei, dass man immer höhere Level erklimmt, bis man letztendlich sich irgendwie mit dem Brahman, mit der göttlichen Kraft vereinigt. Das ist jetzt auch kein Gott als solches, sondern irgendwie nur eine göttliche Kraft. Aber das ist so ihr Ziel. Und sie geben sich alle Mühe, ihr Leben lang möglichst viel Gutes zu tun, ein möglichst gutes Karma zu erarbeiten, um am Ende irgendwie bei Gott zu sein oder bei einer göttlichen Kraft zu sein, irgendwie dem nahe zu sein, all diesen Mühsalen des Lebens zu entfliehen. Und sie stecken wirklich einen hohen Anteil an Selbstleistung da rein. Aber auch da muss man leider sagen, Zimmer frei. Wenn Jesus nicht dabei ist, wenn es darum geht, was ich tue und nicht das, was Jesus für mich getan hat, dann wird Gott in dieses Haus nicht einziehen. Dann werde ich immer dieses Schild davor hängen haben, Zimmer frei. Die Bibel sagt, dass Gott nur in einem Haus wohnt, und zwar in dem Haus, welches er selber baut. Und das ist eben nicht das Werk von Menschen, sondern sein Werk. Und er fordert uns auf, lass du dich einbauen. Das ist ja eine Bibelstelle von dem Petrus, wo er eine Gemeinde schreibt. Und scheinbar kann man sich auch als Gläubiger irgendwie dagegen sträuben, sich von Gott einbauen zu lassen. Und so sagt Petrus, lass dich einbauen. Sei ein lebendiger Stein, der sich einbauen lässt. Lass mich kurz zusammenfassen, den ersten Punkt. Also das Haus Gottes, das ist eine bildliche Beschreibung der Gesamtheit aller von Jesus Erlösten, das einzige Haus, in welchem Gott wohnen möchte. Und wenn du mit Gott Gemeinschaft haben willst, wenn du den Weg zu Gott suchst, wenn du merkst, ich habe in meinem Herzen diese Leere, die möchte ich gerne füllen und ich strecke mich irgendwie aus nach Gott, dann möchte ich dir nahelegen, dann versuche es nicht irgendwie auf eigene Art und Weise zu schaffen, dann versuch dir nicht durch eine eigene Philosophie, dir irgendwie den Weg zu Gott zu erkämpfen, zu arbeiten, sondern nimm die Bibel in der Hand, lies, was Jesus für dich getan hat und dann wirst du feststellen, dass er derjenige ist, der den Weg zu Gott zeigt. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Gut, die zweite Frage, die wir uns stellen, wenn wir auf diesen Text schauen, Wie wird das Haus Gottes gebaut? Das sind die Verse 1 bis 3. Ich lese sie uns noch einmal. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Ich habe hier eingangs das Beispiel mit den Ytongsteinen aufgegriffen, die industriell gefertigt sind, die alle einheitlich waren, die einfach ihrer Aufgabe optimal entsprochen haben und die einfach zu verarbeiten waren. Und wenn wir eben bei dem Anspiel gut aufgepasst haben, dann hatte der Herr Steinmetz sehr unterschiedliche Steine am Hörer, die sich da beworben hatten, Teil dieses Hauses zu werden, des Hauses Gottes. Und genauso schaut es in der Gemeinde auch aus. In der Gemeinde sind wir eben nicht so einheitliche, gerade, industriell gefertigte Steine, alle nach einem Maß, alle mit perfekten Eigenschaften einfach genau für die Aufgabe gemacht, sondern wir sind sehr unterschiedlich. Es gibt große und kleine Steine, es gibt runde und kantige, wir haben unterschiedliche Farben. Mit anderen Worten sind wir alles Menschen mit sehr unterschiedlichen, zum Beispiel Vorlieben. Wir haben alle sehr unterschiedliche Charaktereigenschaften. Ich und du, wir haben alle sehr unterschiedliche Schwächen und Stärken, das, was uns ausmacht. Wir haben auch unterschiedliche Meinungen und. Und wir merken schon, da ist es nicht damit getan, dass wir uns die Steine nehmen, dünnen Kleber auftragen und flott einen Stein auf den anderen stellen, sondern diese Steine zu verarbeiten, die zu verbauen, sodass es ein Ganzes gibt, da gehört viel zu. Da muss man die Steine geschickt ineinander verschachteln, ne, so wie man das auf dem Bild rechts unten erkennt. Das sind sehr unterschiedliche Steine von der Größe, die Geometrie, die ist total unterschiedlich und trotzdem, wenn man es gekonnt anstellt, kann man die gut ineinander verarbeiten. Aber es gibt halt auch viele, viele Zwischenräume. So glatte Steine, da kannst du mit dünnem Kleber arbeiten, so Steine, die sehr unförmig sind, da gibt es auch mal Hohlräume, Zwischenräume und die wollen gefüllt werden. Und so wollen wir mal gucken, was sagt uns in der Text, womit kann man denn diese Steine verbauen? Und dann stellen wir fest, finden wir erstmal gar keinen Hinweis. Finden erstmal keinen Hinweis, mit welchen Mörtel man denn hier zugange sein sollte, um diese Steine zu verarbeiten. Was wir aber finden, ist eine Aufzählung, die ich mal so genannt habe. Was den Mörtel aus den Fugen kratzt. Und zwar finden wir gleich zu Beginn 5 Dinge, die da aufgezählt werden. Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und Verleumdungen. Das sind alles Dinge, die in unserem Miteinander immer wieder auftreten. Der eine neigt vielleicht zur Heuchelei, der andere neigt vielleicht eher dazu, jemanden zu beneiden. Aber das sind in Summe alles Dinge, die unser Miteinander stören werden, die anfangen werden, die Verbindung zwischen uns aufzulösen, die Verbindung zwischen uns zu stören. Lass uns mal auf die einzelnen Punkte kurz eingehen. Bosheit. Was ist Bosheit? Bosheit ist das Hegen böser Gedanken gegen einen anderen Menschen. Erstmal ganz, ganz grundsätzlich. Man hofft, dass dem anderen irgendwas Böses passiert. In welcher Form auch immer und aus welchem Grund auch immer. Also es drückt also irgendwie eine bestimmte Grundhaltung aus, böse zu sein oder Bosheit in sich zu tragen. Wie kann das im Gemeindealltag aussehen? Man kann zum Beispiel hoffen, dass dem anderen seine Aufgabe nicht gelingt. Warum auch immer. Oder man hofft, dass der andere mit seinem Dienst in der Gemeinde bei den Leuten nicht ankommt, dass es nicht klappt, dass es nicht greift. Oder man grüßt jemanden vielleicht nicht gern und ignoriert ihn lieber, geht lieber vorbei, schaut lieber weg. Das sind alles so Dinge, die zeigen so eine Grundhaltung, die sich dann so in einzelnen Aspekten zeigt. So. Der zweite Punkt, der genannt wurde, war Betrug. Betrug ist jede Form von Unehrlichkeit und von Betrügerei, von List und von Tücke. Grundsätzlich geht es dabei, auf den eigenen Vorteil auszusein und es durchaus in Kauf zu nehmen, dass der andere dafür bezahlt, also auf Kosten des anderen. Das erklärt auch vielleicht, warum wir manchmal negativ oder böse über den anderen reden. wenn wir nur auf unseren eigenen Vorteil aus sind. Heuchelei. Was ist Heuchelei? Heuchelei, das sind so Dinge, die wir nicht aus Herzensgrund für Gott tun, sondern für Menschen. Wir können zum Beispiel beten oder fasten oder singen oder welche Form der Mitarbeit in der Gemeinde auch immer, das kann man entweder tun, um von den Menschen gesehen zu werden, oder man kann es für Gott tun. Und das eine ist, man baut eine Fassade auf, um einem guten Licht dazustehen, um von den anderen gesehen zu werden. Und das andere ist wirklich für Gott. Die Wuppertaler Studienbibel fasste das in einem Satz schön zusammen. Heuchelei, alles was man tut, um vor den Menschen als fromm zu erscheinen, ist Heuchelei. Und als ich diesen Satz gelesen habe, musste ich zugestehen, okay, das ist eine hohe Messlatte. Wenn ich das so an meine Person anlege, alles was ich tue, um vor den Menschen als fromm zu erscheinen, dann ist das Heuchelei. Das Gute ist, dass wir als Kinder Gottes es gar nicht nötig haben zu heucheln. Wir müssen uns nicht besser darstellen, als wir sind, sondern wir dürfen authentisch sein. Es ist okay, wenn du Schwächen hast. Du darfst das zugeben. Man muss das nicht verstecken. Wir haben es nicht nötig, dass wir innerlich oder heimlich mit Sünde unterwegs sind, aber äußerst bewusst eine ganz fromme Fassade aufbauen und dem anderen zu imponieren. Die Bibel sagt, es ist Heuchelei und Heuchelei vergiftet die Frömmigkeit. Es ist eine Frömmigkeit, die Gott gar nicht möchte. Der nächste Punkt, Neid. Neid kommt aus der Ich-Sucht und Neid vergiftet unsere Nächstenliebe. Neid ist das haben wollen, was der andere hat. Vielleicht sogar seine Begabung, die er hier in der Gemeinde reinbringt. Das ist auch etwas, worauf man neidisch sein kann. Was aber immer mitschwingt bei Neid, ist grundsätzlich eine fehlende Dankbarkeit. Mir reicht das, was ich habe, nicht aus. Ich möchte gerne das haben, was der andere hat. Und der letzte Punkt, der hier genannt worden ist, eine Eigenschaft oder ein Ding, was unser Miteinander stört, was uns den Mörtel aus dem Fugen kratzt, das sind Verleumdungen. In der Gemeinde haben wir ja viel Umgang miteinander. Und je mehr wir uns kennen, umso mehr wissen wir auch, was man über den anderen reden kann. Und umso gezielter und verletzender können wir auch über den anderen reden. Und umso besser kann man den anderen in den Dreck ziehen. Die Bibel nennt das Verleumdungen. Vielleicht mitunter eines so der größten Aspekte, was uns in der Gemeinde heute immer wieder mal den Mörtel aus den Fugen kratzt. Aber in Summe sind das halt alles Dinge, die irgendwie unser Miteinander belasten. So, jetzt wollen wir aber natürlich nicht wissen, was belastet uns. Wir wollen es halt wissen, um es sein zu lassen. Aber was sind denn die Dinge, die uns zusammenführen? Was wird uns zusammenschweißen? Was ist letztendlich der Mörtel, der die Steine, diese lebendigen Steine, die Gott in seinem Haus verbauen möchte, der sie verbindet? Und da müssen wir eigentlich nur eine Sache tun. Wir müssen jetzt die Liste, die wir mal eben genannt haben, mal umkehren ins Gegenteil. Was ist das Gegenteil von Bosheit? Das Gegenteil von Bosheit ist, das Gute zu tun und dem anderen das Böse nicht in Rechnung zu stellen, nicht zuzurechnen. Sondern vielmehr das Böse durch das Gute überwinden, so sagt Römer es. Was ist das Gegenteil von Betrug? Das Gegenteil von Betrug ist offen und fair mit dem anderen umzugehen, gerecht zu sein im Umgang mit den anderen und eben nicht auf seinen eigenen Vorteil aus zu sein, sondern fair. Das Gegenteil von Heuchelei ist ehrlich und authentisch zu sein. Dass man sich nicht besser darstellen möchte, als man ist, nicht größer darstellen möchte, als man ist, sondern einfach zu sagen, so bin ich. Das kann ich nicht. Das ist meine Person. Sich nicht besser, nicht frömmer darzustellen, als man wirklich ist. Das Gegenteil von Neid, das ist ganz anders. Ganz einfach, wir gönnen dem anderen das Gute. Wir freuen uns mit ihm, wenn jemand anders Dinge kann, wenn jemand anders Dinge hat, wenn er einen guten Arbeitsplatz hat. Wir beneiden ihn nicht, sondern wir gönnen es ihm. Und der letzte Punkt, das Gegenteil von Verleumdungen, ist wohlwollend und gütig über andere zu reden, positiv über andere zu reden. Immer mit dem Gedanken im Hintergrund, ich möchte so über den anderen reden, dass es ihn fördert. Ich habe also grundsätzlich eine Haltung, wo ich es mit ihm gut meine, wo ich gütig bin. Ja, und während ich das so schilder, ist dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen, dass hier bestimmte Stichworte fallen, die wir aus einem Kapitel aus der Bibel kennen, wo es ganz viel um Liebe geht. 1. Korinther 13. Nehmen wir uns mal zuerst die Bosheit. In 1. Korinther 13, Vers 5b heißt es, die Liebe, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Betrug. Über die Liebe heißt es, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Heuchelei. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Die Liebe ist halt nicht darauf aus, sich größer darzustellen, als man wirklich ist. Neid, die Liebe beneidet nicht, in Vers 4. Und der letzte Punkt, Verleumdungen, da heißt es von der Liebe, sie erträgt alles. Man könnte das auch anders übersetzen, sie deckt alles zu. Ich rede nicht über das Schlechte des anderen, sondern ich decke es zu in Liebe. Und Vers 4, die Liebe ist langmütig und gütig. Man meint es grundsätzlich gut mit dem anderen. Das heißt, was dich und mich in unserem Gemeindealltag zusammenschweißen wird, das ist Liebe. Wir erkennen aus diesen Eigenschaften, wenn wir sie umkehren, dass Liebe der Mörtel ist, mit welchem Jesus die einzelnen Steine, diese lebendigen Steine, dich und mich aneinanderfügt und zu einem Haus baut. Und wenn wir vorhin gesagt haben, die Steine, die sind ja sehr unterschiedlich geformt, die haben sehr unterschiedliche Geometrien, die sind unterschiedlich groß und es ergeben sich vielleicht viele Zwischenräume, die sind nicht so einfach zu verarbeiten, diese Steine, dann ist Liebe der Mörtel, der diese Lücken, diese Zwischenräume sehr gut füllen kann. Liebe egalisiert ist, dass der andere eine Form hat, dass der andere eine ganz andere Form hat als ich. Und je unterschiedlicher wir als Steine sind, umso mehr Mörtel werden wir brauchen, umso mehr Liebe werden wir brauchen, damit wir aneinander pecken. Ohne Liebe wird das Ganze nichts werden. Ich glaube, uns gehen im Gemeindealltag ohne Liebe ganz schnell die Argumente aus, warum wir überhaupt mit dem anderen Gemeinde leben sollten. Es gibt Menschen, die sind so ähnlich wie wir oder so ähnlich wie ich, mit denen kann ich gut, mit denen bin ich auf einer Wellenlänge, mit denen würde so Zusammenarbeit in der Gemeinde oder Gemeindealltag überhaupt super funktionieren. Und dann denke ich mir, mit denen, das klappt wunderbar. Und dann gibt es vielleicht Menschen, die denken anders als ich, die empfinden anders als ich, die haben ein anderes Frömmigkeitsdenken als ich, die haben einen anderen Stil als ich. Und da gibt es immer wieder Reibereien. Und ich glaube, wenn wir die Liebe ausklammern, da werden uns letztendlich im Gemeindealltag ganz schnell die Argumente ausgehen, warum wir überhaupt als Gemeinde zusammen da sein sollten. Letzten Sonntag ging es ja darum, dass sich derjenige beneidenswert glücklich schätzen kann, der den Nächsten liebt. Und Stephanus erwähnte das, dass Nächstenliebe eines der stärksten Argumente ist, um Menschen zu Gott zu führen. Das ist das, was Menschen letztendlich überzeugt. Und heute geht das Thema Liebe im Prinzip weiter, nur heute legen wir den Schwerpunkt darauf, dass wir schauen, dass Liebe auch innerhalb der Gemeinde existenziell wichtig ist. Wichtig, um als Gemeinde zu bestehen. Ich bin im Zuge der Vorbereitung über ein Bild gestolpert, wo jemand ganz bestimmte Erwartungen oder Sehnsüchte ausdrückt. Und zwar ist das hier so ein Briefkasten, wo drauf steht, hoffentlich ein Liebesbrief. Ich weiß nicht, ob es da irgendein Pärchen gegeben hat, die sich gerne geschrieben haben, unter anderem dann auch Liebesbriefe. Heutzutage ist das ja irgendwie nicht mehr so gang und gäbe. Dafür haben wir die Technik. Aber das Bild drückt einfach aus, da bekommt jemand immer wieder Post und er hofft, oh, hoffentlich ist es diesmal ein Liebesbrief. Ich habe mir gedacht, wenn jeder von uns im Bilde gesprochen so einen Briefkasten hat, jeder Christ, so ein Briefkasten für Liebesbriefe. Wie oft gehen wir an diesem Briefkasten vorbei, ohne da einen Brief dazulassen? Vielleicht haben wir alle möglichen anderen Briefe im Angebot. Ne? So Dinge, die wir für vermeintlich guten Mörtel halten. Was kann das sein? Zum Beispiel denken wir uns vielleicht, ja, wenn ich mit dem anderen doch mal in vielen Punkten einer Meinung sein könnte. Oder wenn wir einer Meinung wären. Natürlich meiner Meinung. Dann wird das miteinander gut funktionieren. Oder wir denken uns vielleicht, ja, wir würden als Gemeinde super funktionieren, wenn wir doch mal endlich den gleichen Geschmack für Lobpreislieder entwickeln könnten. Oder wenn wir den gleichen Musikstil hätten. Oder wenn wir halt insgesamt den gleichen Frömmigkeitsstil hätten. Oder wir denken uns vielleicht, ja, wir als Gemeinde, wir würden dann gut funktionieren, wenn einfach jeder seiner Verantwortung gerecht wird. Wenn jeder das, wofür er eingeteilt ist, wo er Verantwortung übernimmt, wenn er das macht, dann werden wir als Gemeinde gut funktionieren. Das ist so das Rezept dafür. Ist aber nicht so. Die Bibel sagt, es passiert nur durch Liebe. In 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 8, da heißt es, vor allem, also über allem, an erster Stelle, habt innige Liebe zueinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Petrus sagt nicht, eine Gemeinde funktioniert nur dann, wenn alles glatt läuft. Wenn keinem Fehler unterlaufen, wenn jeder immer zu 100% fromm ist, sich nie daneben benimmt im Miteinander, dann wird eine Gemeinde funktionieren. Nein, sagt er nicht. Er sagt, es gibt schon viele Dinge, es gibt schon viele Sünden noch in unserem Miteinander als Gemeinde. Aber wenn wir Liebe haben, dann können wir über ganz, ganz viele Dinge, können wir die Liebe drüberlegen und diese Dinge zudecken. Und wir können uns trotzdem, im Bilde gesprochen, gut in einer Mauer zusammen einarbeiten lassen, gut miteinander klarkommen. So kann man also eine Vielzahl an Problemen, die man in einer Gemeinde haben kann, damit aus der Welt schaffen, indem man den anderen liebt. Manchmal ist es vielleicht so, es gibt so Dinge, wo man sich über den anderen ärgert, aus welchem Grund auch immer. Man hat sich irgendwie verzopft, man meidet sich lieber. Und trotzdem denkt man, ja, meine Beziehung zu Gott ist aber in Ordnung. Mit Bruder XY, mit Schwester Z, mit der kann ich nicht. Der kann man auch gar nicht können. Das geht gar nicht. Und ich meide diese Person lieber, denke mir aber gleichzeitig, mein Leben mit Gott, das ist in Ordnung. Gott liebe ich ja, ihm diene ich ja, für ihn bin ich unterwegs, ihm bekenne ich auch. Mit Gott bin ich in Ordnung, nur halt dieser Bruder, der stört mich echt. Mit dem komme ich nicht klar. Und da sagt uns der Johannes im 1. Johannesbrief, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? 1. Johannes 4, Vers 20. Ich fand, das waren sehr harte Worte. Worte, die uns zur letzten Ehrlichkeit drängen. Und ich habe darüber nachgedacht, wieso ist das so? Wieso kann ich nicht einerseits Gott lieben und trotzdem Schwierigkeiten haben, meinen Mitmenschen zu lieben? Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht in etwa so wie bei Währungen des Geldes. Wenn ich jetzt in die Bank gehe und sage, ich möchte ein Haus bauen, ich hätte gern einen Kredit. Und die gucken danach, wie flüssig bin ich denn als Kreditnehmer denn? Ne, wie viel habe ich denn schon im Petto? Wie sicher ist das Ganze hier mit dem Kredit? Und dann fragen die nach, was ich denn schon so an Mitteln habe. Und dann sage ich denen, ich habe $50.000. Oh, $50.000, ja, sie wollen aber einen Kredit in Euro nehmen. Dann haben sie ja im Prinzip 0 Euro. Nee, dann können wir ihnen keinen Kredit geben. Oder wir sehen jemanden, der ist Millionär, superreich, vielleicht irgendein Amerikaner und jetzt kommt er hier nach Deutschland und trifft einen Bettler und der möchte gerne von ihm ein paar Euro haben, damit er sich das Brötchen kaufen kann und sagt der Reiche ihm, tut mir leid, ich habe keine Euro, ich kann dir nichts geben. Wir merken schon, das ergibt gar keinen Sinn. Also entweder ist man reich, entweder hat man Geld oder man hat es nicht. Und es spielt gar keine Rolle, in welcher Währung ich es habe oder in welcher Währung ich es brauche, das kann man ganz einfach umtauschen. Wichtig ist nur, dass man es hat. Und genauso ist es mit der Liebe. Liebe ist entweder da oder sie ist nicht da. Und ich kann sie umtauschen in ganz viele unterschiedliche Situationen, wo ich sie brauche. Da ist vielleicht jemand, der braucht mehr Aufmerksamkeit als jemand anders. Da kann ich das mit Liebe abdecken. Oder jemand, der sich daneben benimmt, der mich nicht mit Liebe behandelt. Da kann ich das wiederum mit Liebe abdecken. Mit anderen Worten, Liebe ist nicht konditionierbar. Ich kann nicht behaupten, ich habe Liebe zu Gott, aber Liebe zu meinen Mitmenschen oder zu bestimmten Mitmenschen nicht. Das ergibt gar keinen Sinn. Und wenn wir schon so viel über Liebe reden, stellt sich natürlich die Frage, ja, wo bekomme ich die denn weg? Das heißt hier in dem Text, wenn wir da reinschauen, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Mächte des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Also ganz einfach umschrieben sagen diese drei Verse hier eigentlich Folgendes. Wenn du Christ bist, dann leg all die bösen Eigenschaften, die du hast, leg sie ab, Stück für Stück, immer mehr. Und stattdessen, oder damit das klappt, wende dich ganz bewusst und beständig der Bibel zu. Die Bibel wird dich genau mit dem Gegenteil dessen prägen, was da aufgeführt ist. Und warum ist das so? Ja, ganz einfach, weil die Bibel von Jesus geprägt ist. Wenn du Jesus begegnen willst, wenn du von Jesus lernen willst, dann musst du in die Bibel schauen. Und dann sagt der Text im Prinzip, ja, wenn du Jesus oder Gott bereits durch sein Wort begegnet ist und du das schon mal erlebt hast, wie gut Gott es mit dir meint, wie heilsam seine Freundlichkeit ist, dann bleib bei der Botschaft. Dann lass dich immer weiter verändern, dadurch, dass du dich ganz bewusst in das Wort Gottes hineinlässt. Nur, wie gesagt, die Liebe ist kein Buch mit ganz vielen Regeln, wo ich dann mir das anschaue, das durchlese und versuche, mir die Regeln selbst irgendwie anzueignen, sondern wir werden in der Bibel ganz oft Jesus als Person begegnen. Und über das, was wir dort über Jesus lesen, können wir anfangen, mit ihm in Gemeinschaft kommen, mit ihm reden und ihm bitten, dass er uns verändert. Ja, lass mich kurz zusammenfassen. Wir hatten vorhin gesagt, das Haus Gottes ist eine bildliche Beschreibung der Gesamtheit aller von Jesus Erlösten, das einzige Haus, in welchem Gott wirklich wohnen möchte. Und dieses Haus wird mit Liebe gebaut und der Mörtel zwischen den lebendigen Steinen ist halt eben Liebe. Eine dritte Frage möchte ich noch kurz streifen. Und zwar, wozu ist das Haus Gottes denn überhaupt da? Das ist der letzte Teil von Vers 5. Dort heißt es, ich lese mal den Vers 5 ganz. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Was sind geistliche Opfer? Ich habe uns mal eine Liste mitgebracht. Wir werden auf die einzelnen Punkte nicht eingehen. Ich möchte die nur kurz einmal streifen. Die Bibel nennt uns da unterschiedliche Aspekte und zum Beispiel ist das die eigene Körperkraft. Römer 12, 1 bis 2. Also unser Körper, unsere physische Kraft. Ein geistliches Opfer ist aber zum Beispiel auch Gott zu loben. Hebräer 13, 15. Oder ein anderes geistliches Opfer ist Gutes zu tun. Hebräer 13, Vers 16. Das, was wir haben, mit anderen zu teilen, ist auch ein geistliches Opfer. Ebenfalls Hebräer 13, Vers 16. Menschen zu Gott zu führen, Römer 15, Vers 16, ist auch ein geistliches Opfer. Und wenn wir schon beim Thema Opfern sind, eigene Wünsche zugunsten anderer zurückzustellen, mich selbst zurückzustellen. So wie Jesus das getan hat, als er für uns ans Kreuz gegangen ist, Epheser 5, Vers 2. Auch das ist ein geistliches Opfer. Und zuletzt erwähnt in Offenbarung, das Gebet ist eines der Opfer, die wir bringen können. Wenn wir uns und unser Tun Jesus anvertrauen, das finde ich auch so schön, wenn die Bibel hier von Opfer spricht, es gab ja im Alten Testament ganz viele Tieropfer, darum geht es hier nicht. sondern um geistliche Opfer. Und vielleicht hast du manchmal das Gefühl, das, was ich tue, das Opfer, das ich bringe, das ist nicht gut genug für Gott oder ich bin nicht gut genug für Gott. Dann lass dir Mut zusprechen durch diese Verse, wenn es heißt, dass diese Opfer, die du Gott bringst, wenn es in Jesu Namen getan ist, dann ist es Gott wohlgefällig. Es muss nicht perfekt sein, es muss nicht fehlerlos sein. Man kann sehen, dass du es nicht perfekt hinbekommst. Aber es wird in Gottes Augen wird es gut sein, weil es in Jesu Namen geschehen ist. Es wird ihm wohlgefällig sein. Ein Vers möchte ich uns noch lesen. Aus 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wer Gott liebt, muss nie wieder Angst haben, nie wieder Angst vor Gott haben. Er ist vielmehr Teil seines Hauses. So lasst mich zum Schluss nochmal zusammenfassen. Das Haus Gottes, das wird in Liebe gebaut. Liebe ist der Mörtel zwischen dir und mir, was uns zusammenfügen wird. Das ist das, was halten wird, alles andere nicht. Das macht uns aus als Gemeinde und das ist ein unsichtbares Ganzes, das kann man auch irgendwie schlecht fassen. Deswegen sagt die Bibel einfach, das ist ein Haus, damit man sich das gut vorstellen kann. Und letztendlich sind wir da, nicht um unsere Freizeit zu füllen, sondern um Gott zu dienen, um seinen Namen hochzuhalten, auch indem wir das am nächsten tun. Gut, lass mich noch kurz zum Schluss beten. Ich lade ein, dazu aufzustehen. Herr Jesus, ich bin dir einfach so dankbar, dass du uns Menschen liebst und dass es an vielen Stellen deines Wortes so klar zu lesen ist, dass dem so ist, Herr Jesus, dass du ganz viel für uns übrig hast und dass du so viel für uns übrig hattest, dass du Mensch geworden bist und dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du bezahlt hast für all unsere Schuld und Sünde und dass wir im Glauben daran Leben haben dürfen, Vergebung haben dürfen und dass wir in dem Moment, wo wir an dich glauben, Jesus, lebendige Steine werden. Steine, die du zusammenbauen willst zu einem großen Ganzen, zu einem Haus, wo Gott selbst zu Hause ist, wo er gerne zu Hause ist, der Ort der intimsten Beziehung. Herr Jesus, und wir haben uns als Menschen viel Gedanken gemacht, wie das denn sein kann, wie man mit Gott in Gemeinschaft kommen kann, wie wir den Weg zu Gott finden. Und wir haben viele Ideen, Religionen, Herr, und viele, viele glauben daran. Und es hat viel mit Anstrengungen zu tun, es hat viel mit sich selbst investieren zu tun, Herr. Und deswegen sind wir so dankbar, dass du uns sagst, dass wir das alles gar nicht brauchen, sondern dass wir durch deine Vergebung automatisch Teil dieses Hauses werden. Teil der Gegenwart Gottes. Herr, und so hilf bitte, dass wir im Gemeindealltag das einfach immer wieder bedenken und uns vor Augen halten, dass Liebe das ist, was uns zusammenbinden wird, was uns zusammenschweißen wird. Und dass es eben nicht auf das ist, was wir glauben, was es ist. Gleicher Stil, gleiche Meinung, gleiche Charaktereigenschaften. Herr, sondern deine Liebe. Danke, dass diese deine Liebe da ist und dass du uns damit füllen wirst. Wir freuen uns darauf, Herr. Wir beten dich an. Amen.
Dürft gleich stehen bleiben.